Ja, ich begrüße Sie zu dieser zweiten Vorlesung und kann berichten, dass die Wiki-Idee gleich mal im ersten Durchgang auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Ich werde die Gelegenheit wahrnehmen, hier ein paar Worte dazu zu sagen, mich inhaltlich auch gleich ein wenig einzuflechten in diese Beiträge und Sie daran zu erinnern, dass wir da einen eklatanten Fall von nicht nur über eine Sache reden, sondern die Sache gleichzeitig machen, vor uns haben im Zusammenhang mit Open Source Philosophie, wie ich das letzte Mal auch schon angedeutet habe. Für diejenigen, die so noch nicht ganz trittfest sind, in dem Zusammenhang fange ich erst mal bei der weißen Leinwand an und sage Ihnen, wie Sie in drei Schritten dabei sind in diesem Zusammenhang. Also Sie tippen hier ein wiki.philo.at und kommen auf die Hauptseite des Philo-Wikis. Dort haben Sie Lehrveranstaltungen. In den Lehrveranstaltungen haben Sie Open-Source-Philosophie. Das sind zwar schon drei Punkte oder so, aber es sind, glaube ich, leicht zu fassen. Und wenn Sie auf Open-Source-Philosophie klicken, dann sind Sie in der Begrüßungsmaske dieser Lehrveranstaltung. Ich habe Ihnen das letzte Mal schon angekündigt, dass wir diese Lehrveranstaltung einerseits streamen und mit Audio aufnehmen. Ich habe Ihnen hier den mittlerweile vorliegenden Link zur ersten Vorlesung gegeben in der Philosophischen Audiothek, wie demonstriert. Es ist etwas Zweites passiert, was mich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos macht. Es hat Andreas Kirchner, mit dem ich bisher durch E-Mail Kontakt und durch mehrere Netzverbindungen, aber sonst nicht wirklich bekannt bin. Im vergangenen Semester hat er schon auch eingegriffen, hat die gesamte Vorlesung vom letzten Mal transkribiert, ja, ich nehme an, mit Hilfe einer gewissen Software, und hat das nicht nur einfach transkribiert, sondern hat noch viel mehr gemacht, nämlich das strukturiert, was die meiste Arbeit ist. Also man kann ein bisschen Fehler checken, natürlich, das ist vergleichsweise automatisch, aber was er gemacht hat, ist meinen Redefluss, von dem ich nicht anders machen kann. Ich kann nur einen Redefluss produzieren. Ich könnte natürlich sagen, erstes Kapitel, zweites Kapitel, drittes Kapitel, das ist aber nicht meine Art, mit diesen Sachen umzugehen. Er hat meinen Redefluss einfach intern organisiert und hat also auf diese Art und Weise, und das kann ich gleich als erstes Beispiel sagen, einen inhaltlichen Beitrag zu dem geleistet, was ich hier gesagt habe. Der ist noch gar nicht von der Sache her dominiert, sondern das handelt sich darum, eine Sache, die jemand produziert, auf eine Art und Weise, wenn Sie wollen, zu remixen. Also es ist sozusagen ein sehr sachtes und sehr sachkundiges, es ist nicht so sehr ein Remixing, es ist mehr sozusagen eine digitale Überarbeitung, so ähnlich wie man die Qualität von Audioaufnahmen mit den entsprechenden Technologien verbessern kann, und hat das hier zur Verfügung gestellt. Also das ist eine Sache, wie gesagt, die nicht bestellt ist und die nur zu verstehen ist im Sinne dessen, dass man wechselseitig etwas davon hat, wenn man in zur Verfügung stehende Materialienarbeit investiert. Und das will ich doch sehr deutlich sagen als eine gleich mal ein bisschen extemporierte Polemik gegen Kolleginnen und Kollegen in der Philosophie, die immer wieder sagen, mit diesem ganzen elektronischen Zeug, mit den Lehrveranstaltungsunterstützungen, mit Web, ich will nichts mit Web zu tun haben, ich will denken, ich will Bücher haben und so weiter. Alle diese Worte kenne ich ausgezeichnet, Sie kennen es vermutlich auch, und Sie werden an diesem Institut damit konfrontiert werden. Denen möchte ich entgegenhalten, dass die Verfügbarkeit der Quelle, also das ist das, worum es hier geht, die Verfügbarkeit dessen, was ich hier spreche, mit Audio und digitalen Mitteln, dazu führt, dass im Rahmen einer Woche spontan die inhaltliche Qualität von dem, was da passiert ist, sich um mindestens ein Drittel vermehrt. Das hoffe ich, halten Sie im Auge, wenn Sie sich mit dieser Sache beschäftigen. Und ich will auch das zum Anlass nehmen, Sie dazu aufzufordern, selber, wie gesagt, etwas dabei zu beizutragen. Das führt mich jetzt dazu, dass ich für diejenigen, die noch nicht so firm sind mit der Sache, Sie noch einmal darauf aufmerksam mache, wie das leicht geht. Sie haben hier so eine Seite, das ist in dem Fall eine Benutzerseite, die der Andreas Kirchner eingerichtet hat, und Sie haben zu jeder dieser Seiten, wie das letzte Mal auch schon angedeutet, eine Diskussionsseite, Diskussionsgelegenheit, und Herr oder Frau Anybus, die ich sozusagen auch nicht kenne, hat die Gelegenheit wahrgenommen, auf dieser Diskussionsseite einige Gedanken mit zu teilen. Die Gedanken beginnen mit der Aussage, ich bin etwas verwirrt, und das ist wahrscheinlich eine korrekte Formulierung. Diese Kollegin oder dieser Kollege hat offensichtlich mal so einen Beitrag reingetippt und hat dann nicht gewusst, wohin er verschwunden ist, wohin er kommt und wie er wieder darauf hinkommt, und hat seine sozusagen Live-Erfahrungen mit dem Umgang mit einem solchen E-Learning-Tool hier gleich dokumentiert, so von der Art und Weise. Wiki ist eine Open Source, bedeutet, dass jeder an jedem Artikel mitschreiben kann. Das wird irgendwo im Quellcode dann auch mitprotokolliert. So genau kenne ich mich da nicht aus. Wer tut's? Jeder kann sein Wissen einbringen, und all die grauen Lemminge, die abrufen, glauben es oder verbessern, verändern den Beitrag, solange bis eine Art intersubjektive Wahrheit entsteht. Reicht das? Fragezeichen. Das ist eine sozusagen sehr lockere und vermutlich korrekte Darstellung von dem, was man sich so denkt und an Möglichkeiten im Auge hat, wenn man von der Sache noch gar nichts, wenn man sozusagen noch gar nichts hört, noch gar nichts gehört hat. Das ist ein erster Einstieg, und ich verwende diesen ersten Einstieg dazu, Ihnen eine zweite Themenstellung nahe zu bringen, die ebenfalls deutlich etwas mit Open Source zu tun hat. Im Falle der überarbeiteten Vorlesungsmitschrift handelt es sich offensichtlich schon um jemanden, der weiß, wovon er redet, und der auch weiß, wie man mit dem Wiki umgeht, und der zu allem Überfluss noch freundlicherweise am Ende dieser "Ich bin etwas verwirrt" Botschaft noch einige Abschnitte dazugefügt hat, wie man damit umgeht. Das ist ein Punkt, der mir deswegen, sagen wir mal, speziell interessant erscheint, weil jedes Mal, wenn eine sozusagen elektronische Angebotssituation da ist, wo Leute aufgefordert werden, etwas auch teilzunehmen, kommt sofort die Frage, das ist zeitaufwendig, das ist für viele Leute nicht ganz intuitiv, das muss man erklären, dazu braucht man eine kleine Einschulung, und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, bitte lass mich in Frieden mit dieser Einschulung, ich kenne das schon alles. Das ist einer der Gründe, warum ich normalerweise etwas leger umgehe mit den entsprechenden Einschulungen und zugegebenermaßen, dass ich an der Stelle zum Beispiel auch eher versäumt habe, Ihnen das mit dem Rotstift entlang zu zeichnen, wie Sie da gehen. Was hier passiert, und das ist nach meiner Auffassung die günstigere Art und Weise, ist, dass man on the spot, während es sich ergibt, wenn jemand sagt, kannst du mir bitte helfen, an der Stelle mitteilt, okay, wenn du das genau wissen willst, schau dorthin, 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 kostet 10 Minuten, diesen Hinweis zu machen. Und wiederum, ich mache denselben Punkt in einer anderen Tonart, den ich vorher gemacht habe, in der bisherigen Philosophie- und Lehrsituation an den Universitäten schaut das so aus, dass jemand, wenn er sich nicht auskennt, bei einer Mitschrift oder sowas ähnlichem vielleicht seine Nachbarin fragt und sagt, kannst du mir sagen, was hat er da gemeint? Das wird geflüstert oder gesprochen von 1 zu 1 oder von 1 zu 3. Was an dieser Stelle der Effekt ist, ist, dass sie es alle lesen können und alle die, die möglicherweise auch etwas verwirrt sind, können sich danach orientieren. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist der, dass in einer solchen Kooperationsumgebung die Differenzen von Kompetenzniveau, die man normalerweise ansetzt, sagen wir mal so, nicht in derselben Art und Weise funktionieren. Ich werde mich hüten zu sagen, dass alle Leute jetzt hergehen sollen. Ich werde mich auch hüten, sie aufzufordern dazu, dass alle jetzt hergehen sollen und einen ähnlichen Gedankenmix produzieren, wie das, was Sie hier lesen können. Das entspricht nicht dem, was hier meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist, Ihnen, auch wenn ich Gedanken mixe, eine nachprüfbare, halbwegs stabile, vertretbare Struktur vorzulegen und nicht aus 25 Textquellen mich inspirieren zu lassen. Das würde Sie wahrscheinlich relativ bald langweilen. Das ist meine Aufgabe und dafür stehe ich hier. Das heißt aber nicht, und das wird einer der Punkte sein, die ich immer wieder neu betone, diese Aufgabe, die ich als ein, sagen wir mal, Experte in dem Bereich habe, lässt sich nur allzu leicht und allzu schnell so ergänzen, dass man sagt, okay, wenn ich der Experte bin, was sind Sie? Sie sind die Nicht-Expertinnen oder die langsam werdenden, die in Ausbildung befindlichen Expertinnen. Und diese Expertinnen, die sollen mal zuhören, bis sie das auch alles gelernt haben oder bis sie fast so reden können wie ich. Und bevor sie das können, haben sie kaum einen Beitrag in diesem Zusammenhang. Das ist eine Konfrontation, eine Dualisierung zwischen Expertinnen und Laien, die Sie alle kennen und die, wie ich argumentieren werde, für die sokratische Philosophie und damit überhaupt für die Philosophieauffassung von größter Wichtigkeit ist. Und das, was Sie hier sehen, ist eine Gegenbewegung dagegen. Wir können an der Stelle demonstrieren, dass die Beiträge, sagen wir mal, des assoziativen Remix an der Stelle schon mal eine ganze Reihe von produktiven Effekten auf die ganze Community, die sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Nämlich zum Beispiel, jemand hat das hineingeschrieben, jemand hat gesagt, er kennt sich nicht aus, daraufhin hat er Antwort bekommen. Damit ist schon etwas unterwegs an gemeinsamer Arbeit. Zum Beispiel, weil ich habe 2 Tippfehler ausgebessert und habe dann darauf hingewiesen, dass der Link zu YouTube nicht mehr funktioniert, weil das Movie wegen eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen entfernt worden ist. Mittlerweile, was lernen wir daraus? Wenn wir solche Diskussionen führen, muss man sich vorsehen gegen diese Form von plötzlichem Ausfall. Gut, das will ich Ihnen sagen zu der Diskussionssituation und ich gehe jetzt zurück zur Seite der Lehrveranstaltung, hier zu dieser Seite und beginne weiterzugehen mit den Präliminarien, bevor ich mich jetzt in diese Sache wiederum hineinbegebe, frage ich, ob hier noch von Ihrer Seite Nachfragen sind, ob Sie sich etwas einfallen lassen, ob Sie etwas wissen, was Sie jetzt fragen können, was Ihnen und anderen hilft in dem Zusammenhang.
Die Adresse nicht lesen.
wiki.philo.at. Gut, das letzte Mal habe ich geendet mit Videoclips und diese Videoclips haben illustriert die allgemeine Idee des Remixing, für die ich mich auf Lev Manovich, bezogen habe. Und ich habe an dieser Stelle, weil Lev Manovich das mit hineinnimmt in das Remixing, auch etwas gesagt über die Verbindung allgemein dieser kooperativen Neugestaltung im Audio- und Videobereich und dem Thema der Softwareentwicklung und der Open Source. Darüber hat sich, und das ist jetzt gleich der nächste Punkt, in dem ich wieder zu sprechen komme, auf etwas, was in der letzten Woche schon passiert ist. Daran anschließend hat sich eine Diskussion ergeben und sie ist zugänglich über die Diskussionsseite zu dieser Präliminarienseite. Es hat 01, wenn man über diese Sachen spricht, dann wird es irgendwie notgedrungen, so wie wenn man ein bisschen über einen Science-Fiction-Zusammenhang redet, weil ich rede jetzt plötzlich von der Benutzerin oder vom Benutzer 01. Das ist der Nickname, den sie oder er da hat. Und es gibt eine zweite Benutzerin, die heißt Quellcode. Also diese beiden Personen haben sich eingeschaltet und haben angeknüpft an etwas, was der Daniel Schmidt, von dem weiß ich, wie er heißt, der ist hier gesessen, in der Vorlesung selber schon gesagt hat, darauf hingewiesen hat. Und im Prinzip hat er darauf hingewiesen und wird hier nochmal darauf hingewiesen, dass ich mich in einer Weise nicht politisch korrekt ausgedrückt habe. Es gibt auch an dieser Stelle politische Korrektheit. Das ist nicht eine der Geschlechterverhältnisse in dem Fall, sondern das ist eine politische Korrektheit im Hinblick auf den strategischen und prinzipiellen Einsatz dessen, was in der Bewegung, in der freien Softwarebewegung oder Open-Source-Bewegung stattfindet. Der politisch korrekte Ausdruck, wo man nicht aneckt, ist FOSS, Free and Open Software, ist hier unten mit einem Link zur Verfügung gestellt. Worum handelt es sich kurz? Es handelt sich darum, dass die beiden Bezugspunkte, die ich gebracht habe und die Sie in der Vorlesung auch nachlesen können. Ich habe Ihnen hier nochmal den Link zum Vorlesungstranskript gebracht. Die beiden Hauptpunkte waren Kernel und Lizenz, Linux und GPL, GNU Public License. Und hinter diesen beiden Hauptpunkten verstecken sich zwei unterschiedliche sowohl Personen als Personengruppen als auch politische Philosophien. Das habe ich auch schon gesagt, der Linux-Kernel, der entwickelt worden ist, auf Anstoßen von Linus Torvalds und mit einer großen Anzahl, Hunderten von Leuten in einer Netzkooperation und die GNU Public License, die sich verbindet mit Richard Stallman. Die Links diesbezüglich haben Sie auf der Seite. Ich gehe auf das jetzt nicht mehr ein. Was ist die Konfrontation? Ich sage es eben ganz kurz. Es ist vorgesehen, dass ich darüber noch ein bisschen länger rede. Ich werde auch gleich dann etwas darüber sagen, warum mir das nicht als erstes wichtig erschienen ist. Richard Stallman ist jemand, der die Sache sehr prinzipiell nimmt und der in der GPL ein Hauptinteresse daran hat, ein Maximum an Freiheit der einzelnen Person zu gewährleisten. Während die Entwicklung des Linux-Kernels praktisch nicht, und da steht also beim Richard Stallman stehen Prinzipien, Überlegungen von vornherein ganz deutlich im Zentrum. Die Entwicklung des Kernels, des Linux-Systemkerns, ist überhaupt nicht möglich gewesen ohne die Voraussetzung der GNU Public License, ist aber nicht beeinflusst in einer gröberen Weise von prinzipiellen philosophischen Überlegungen, sondern man hat kooperiert und war entsprechend angeregt und begeistert über das, was da passiert. Die Schwierigkeit, die sich ergeben hat in dieser Konstellation, ist, dass wenn man so etwas extrem Effektives und Attraktives im Softwarebereich wie einen alternativen System Betriebssystemansatz produziert, in einem Umgebungsfeld, in dem kommerzielle Lösungen dominieren, dann kommt man relativ rasch auf die folgende Schwierigkeit. Was passiert mit Arbeit, von der Leute leben wollen, gerade auch im Open-Source-Bereich, wenn die in einer Weise funktionieren sollen, die nicht ausschließlich nur im Linux-Bereich ist. Wenn Leute Geld nehmen wollen für das, was sie tun, auch wenn sie die Open-Source zur Verfügung stellen, wenn Leute das, was sie tun, anbieten müssen oder wollen in einem Bereich, der ebenfalls kommerziell betrachtet worden ist. Das ist ein Überschneidungsbereich, da wird sozusagen unsauber zwischen alles, was ich dir gebe, ist so, dass du damit machen kannst, was immer du willst, und du musst für das zahlen. Und es gibt als Antwort auf die Richard Stallman Prinzipienerklärung hat sich herausgestellt, dass es sozusagen eine Initiative gegeben hat, eine wichtige Initiative, die sich damit beschäftigt, welche unterschiedlichen Lizenzen, welche Zwischenlösungen allenfalls zwischen bezahlt und frei man nehmen könnte, und die nicht den Augenmerk auf die prinzipielle Freiheit gerichtet haben. Und das ist die Gruppe, die den Ausdruck Open Source erfunden hat, als einen Kontrast aus Druck zu Free Software, und die mit dieser Open Source Terminologie und Bewegung eine etwas andere Strategie verfolgt als der Richard Stallman. Das ist an dieser Stelle dokumentiert. Ich bin gefragt worden in diesem Wiki-Beitrag, wie ich denn das Open Source verstehe und ob es allenfalls so ist, dass ich mich da auf die eine oder andere Seite stelle. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht meine Absicht an der Stelle gewesen. Der Grund, warum ich Open Source verwende, ist tatsächlich ein innerphilosophischer und ist zweier, sozusagen hat zumindest zwei Punkte. Der eine Punkt ist der, dass mir die von mir eben dargestellte Opposition zwischen Prinzipienfreiheit und faktisch pragmatischer Kompromissbildung, ich würde mal so sagen, zu aufgelegt für die Philosophie erscheint. Instinktiv ist man natürlich auf jeden Fall für prinzipielle Freiheit und für Richard Stallman und kann, wie hier auch gesagt worden ist, für diesen Zweck auch nochmal darauf hinweisen, dass er fünfmal das Wort Philosophie verwendet in seiner Deklaration. Das ist mir zwar bewusst, aber das wollte ich nicht als den Einstiegspunkt nehmen. Ich wollte einen anderen Einstiegspunkt nehmen. Und das ist der zweite Punkt, nämlich dort beginnen, wo die Freiheit, um die es da zweifellos geht, eine operative wird, wo sie greifbar wird und wo sie einen Bereich genauer definiert, abgesehen von dem Prinzipienbereich, wo wir sagen, wir wollen so leben, wir wollen so leben können. Und dieser Bereich ist nun genau der Bereich, den ich das letzte Mal beschrieben habe, wo Quellcode zur Verfügung steht, zur Bearbeitung und zur Neuentwicklung unter der Bedingung, dass die Neuentwicklungen mit derselben Lizenz unter denselben Bedingungen weiter gegeben und zur Verfügung stehen wie der Quellcode selber. Das ist nichts anderes als die GPL, das ist schon klar, aber es der wichtige Punkt ist an der Stelle nicht Freiheit abstrakt, sondern ist diese Form von sozusagen Kooperationsmöglichkeit im Zusammenhang mit textmäßig verfassten Abrissen, Abschnitten von Wissen und Softwareentwicklung im Hinblick auf weitere Arbeit. Das war mein wichtiger Punkt und ich hoffe, dass ich das jetzt entsprechend klar gemacht habe und gehe zurück zur Präliminarienseite und zum Thema Remix, weil an diesem Thema Remix muss ich jetzt anschließen. Also alles, was ich bisher gesagt habe in dieser Stunde, ist schon, wie Sie merken, versucht zu verarbeiten, was sich in der letzten Woche ergeben hat. Jetzt gehe ich weiter mit der inhaltlichen Linie, weil da muss ich noch einige wesentliche Angelpunkte und Übertragungs-, sozusagen Anknüpfungspunkte Ihnen darstellen, weil Sie sich vermutlich im Moment, wenn Sie nicht schon ein bisschen nachgelesen haben, wundern, wo wir denn stehen mit einem Remix von US-amerikanischen Werbeeinschaltungen und dann noch dazu dieser Remix im Sinn eines Folk-Music-Liedes, das da unterlegt wird. Sie haben gehört, dass es diese Redewendung gibt, Lipstick on a Pig, und haben sich, wenn Sie sozusagen nicht eine Seite noch weiter geschaut haben, sich gefragt, was soll hier diese spezielle Redewendung, da könnte man ja mit irgendwas anfangen. Es ist nicht ganz so. Sie werden es vielleicht selber auch schon erahnt haben, dass diese Lippenstift-Geschichte nur der erste Teil gewesen ist und dieses Video nur der erste Teil für eine andere Form von Remix, für einen Remix, den ich Ihnen hier zur Verfügung gestellt habe. Also ich habe Ihnen die Elemente dieses Remixes hier zur Verfügung gestellt und ich habe einen Link, den Sie auch finden werden, gemacht auf einen Beitrag, den ich in Science.orf.at diesbezüglich geschrieben habe. Und dieser Remix, der eben ebenfalls über YouTube läuft, ist ein Remix mit dem Thema Lipstick on a Pig, die in diesem Fall aber nicht ein vergleichsmäßig meditatives kleines Stück über die Gefährdungen der Konsumentengesellschaft, sondern ein ziemlich dramatisches und zumindest für 14 Tage sehr, sehr aktuelles und aggressives Remix-Unternehmen, das aus dem US-amerikanischen Wahlkampf genommen ist. Ich erlasse Ihnen und mir, Ihnen das jetzt alles vorzuspielen. Das können Sie sich hoffe ich doch in zu Hause ansehen. Also soweit möchte ich jetzt in die Videotechnik und in die bestimmten und die ganz genauen Details jetzt nicht reingehen. Ich sage Ihnen die allgemeine Linie, die mir an dieser Stelle wichtig ist. Es ist die folgende Linie, dass Sie in diesem Video hier, TV-Werbung McCain, einen Zusammenschnitt haben von einer Reihe von Ausgangsmaterialien, die Ausgangsmaterialien, und das funktioniert auf genau dieselbe Art und Weise, wie ich es Ihnen das letzte Mal gezeigt habe. Die Ausgangsmaterialien sind frei am Internet verfügbar. Es handelt sich erstens um einen Ausschnitt aus diesem Video Sarah Palin über Lippenstift, wo sie im Parteitag der Republikanischen Partei den berühmten Ausspruch macht: Was ist der Unterschied zwischen einem Pitbull und einer Hockey Mom? Sie ist die Hockey Mom, sie hat sich vorher als Hockey Mom deklariert. Was ist der Unterschied zwischen einem Pitbull und einem Hockey Mom? Lipstick, sagt sie in einer entsprechend inspirierten, dramatischen Art und Weise. Warum sie sich mit einem Kampfhund vergleicht, will ich hier nicht weiter kommentieren. Jedenfalls ein Unterschied zwischen Kampfhund und ihr ist Lippenstift. Das hat als Pointe sehr gut gewirkt und ist mehrfach kommentiert worden und über die Medien gegangen. Es hat dann ungefähr 10 Tage später im Rahmen einer Wahlveranstaltung Barack Obama die Phrase "You can put a lipstick on a pig, it's still a pig" verwendet. Und zwar im Zusammenhang einer Diskussion der politischen Philosophie von John McCain. Das können Sie hier genau ansehen. Es ist ganz klar, er spricht über John McCain. Und aus diesen beiden, im Wesentlichen aus diesen beiden Inputs, also aus Cutouts, aus diesen beiden Inputs, kommen die ersten beiden Teile dieser TV-Werbung. Im ersten Teil wird gezeigt Sarah Palin, Lipstick, und im zweiten Teil wird gezeigt Obama, sagt, you can put a lipstick on a pig, it's still a pig. Der Effekt dieser beiden kurzen Videos, die nebeneinander gestellt werden, wird verstärkt dadurch, dass am Anfang gesagt wird, Sarah Palin on Sarah Palin, und dann wird gesagt, Barack Obama on Sarah Palin. Der Effekt ist also der, Sarah Palin sagt Lipstick, Barack Obama sagt, es ist trotzdem ein Schwein. Die Konsequenz ist leicht zu merken. Er impliziert, dass die Sarah Palin ein Schwein ist. Und um das noch ein bisschen zu unterstreichen, kommt als dritter Teil des Videos ein Ausschnitt aus dieser Sequenz von Kathy, heißt die. Das ist ein Tippfehler hier. Cassie Couric, die mittlerweile ja berühmt ist, das sage ich jetzt hier im Zusammenhang damit, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar, wie ich das geschrieben habe. Die Cassie Couric ist eine CBS-Journalistin, die vor 14 Tagen ein langes Interview mit der Sarah Palin gemacht hat, das ziemlich devastierende Folgen gehabt hat. Die Sarah Palin hat sich an dieser Stelle als doch, sagen wir mal, nicht sehr informiert über wesentliche Sachen gezeigt. Das war zu diesem Zeitpunkt aber nicht der Fall. In jedem Fall ist dieses Video hier, aus dem das Ding hier kommt, ist ein Video, in dem Cassie Couric über Sexismus gegen Hillary Clinton spricht, zu Beginn dieses Jahres. Und das wiederum wird rausgenommen als eine Sequenz. Es gab noch nie so viel Sexismus in den Werbekampagnen wie in diesem Jahr. In der von mir beschriebenen Konsequenz hat das die Logik von offensichtlich ist es maximal sexistisch, wenn der Barack Obama jetzt die Sarah Palin als Schwein tituliert. Im Ursprungstext bezieht sich dieser Sexismusvorwurf auf etwas, was ein halbes Jahr vorher stattgefunden hat, nämlich über Reaktionen auf die Hillary Clinton Kampagne. Das ist hier diese TV-Werbung, die ich Ihnen deswegen hierher produziert habe, weil, und das ist jetzt, sagen wir mal, der Weg, den ich inhaltlich weiter beschreiben möchte, weil ich Ihnen nicht nur die schönen Konsequenzen einer freien Remix-Kultur vorstellen wollte, wie beim letzten Mal, sondern Ihnen, wie ich es angedeutet habe, auch demonstrieren wollte, dass auf YouTube sich auch, nicht nur auf YouTube natürlich, aber mit wesentlich auch mit Hilfe von YouTube sich der öderste Schrott und der aggressivste Schrott befindet und dass wir in einer Situation sind, in der wir uns damit auch auseinandersetzen müssen, nach welchen Gesetzlichkeiten diese Art von Interventionen zu behandeln sind und was wir davon halten sollen. Die Argumentation, die ich im Auge habe, das sage ich jetzt mal gleich als den nächsten Brückenpfeiler, ist die, dass ich eine Linie ziehen möchte zwischen der Form von Regellosigkeit, quasi Regellosigkeit, die es möglich macht, dass wir in unserem politischen Diskurs diese Form von Strategien einsetzen können, mit Erfolg oder weniger Erfolg, je nachdem. Diese Situation des Free-for-Alls, mal so zu sagen, in der politischen Auseinandersetzung und diese Situation, die mich beschäftigt, die mich bekümmert, die ich für eine sehr aktuelle und wichtige halte, möchte ich in Verbindung setzen mit der Situation der griechischen Polis, der athenischen Polis, zu der Zeit, in der die Philosophie, wie wir sie kennen, entstanden ist. Und ich möchte Ihnen plausibel machen, dass die Art der Philosophie, wie wir sie kennen, aus diesem Entstehungskontext, das heißt aus einem politischen Free-for-All in einer gewissen Weise geradezu zu erklären ist. Und darum ergibt sich dann, dass die Beschäftigung damit und die Frage danach, wie diese Freibeschäftigung, wie diese Form der freien Beschäftigung, die in die Philosophie eingeht, in einer bestimmten Art und Weise, die wir verfolgen werden, wie sich die bestimmt aus dieser Form von abstrakter Freiheit, wie das zusammenhängt, wie sich das entwickelt hat und wie, wenn wir eine Open Source an einen Open Source Ansatz, eine Open Source Initiative mit berücksichtigen, wie diese Form der Freiheit sich auswirken kann auf das politische Leben und auf die Philosophie ebenfalls. Und die drastische Art dessen, was ich Ihnen da jetzt nicht zeige, aber zumindest sozusagen kurz beschrieben habe, dass ich hier so ein drastisches Beispiel nehme, hängt daran, dass ich von allem Anfang an vermeiden möchte, ein bisschen auf den Wolken schwebend zu sagen, es ist schön, dass wir diese Freiheit haben und wir sollen diese Freiheit benutzen. Diese Freiheit wird nur, wenn es sie gibt, zu praktizieren und zu erhalten sein in Anknüpfung an diese Art von Beispielen. Und eine Sache, bevor ich jetzt zu den Griechen komme, will ich Ihnen doch vorspielen, dass wir nicht ganz ohne audiovisuellen Input sind an der Stelle. Und das ist der Beitrag hier von Larry King. Larry King ist ein Talkshow-Host, ein sehr prominenter in den USA. Das ist eine Sache, die dauert 7 Minuten. Ich hoffe, das stürzt hier nicht ab zwischendrin. Ich will Ihnen das zur Ansicht will ich es Ihnen mal vorspielen und Sie dann auch fragen, wie Sie darauf reagieren, bevor ich das tue, aber auf jeden Fall gleich mal den ersten Ausspruch Ihnen noch zur Kenntnis zu bringen, wo man sieht, auf einer Art, sagen wir mal, auf eine überraschende Art und Weise, die ich an der Stelle heraushebe, weil sie gut zu dem passt, was ich Ihnen sagen will. Gleich am Anfang, auf der ersten im ersten Dialoggespräch zwischen Larry King und den vier Frauen, die er an der Stelle versammelt hat, gibt es ein Zitat von Marsha Blackburn, die eine republikanische Abgeordnete von Missouri, glaube ich, ist. Und die sagt etwas, was das relativ gut beschreibt, was ich auch als eine Grundbedingung des politischen Diskurses für eine Grundbedingung des politischen Diskurses halte und was man ironischerweise in einem gewissen Sinn als das ultimative postmoderne Statement betrachten könnte von einer Frau, die sicherlich alles andere als postmodern ist. Aber wenn es darum geht, die Form von Werbeeinschaltung zu produzieren, um die es hier geht, wird auch die Republikanische Partei plötzlich postmodern. Sie sagt nämlich Folgendes: When you take the remark in the context of the campaign and everything is taken in context in relationship to something else. Das ist ja nun doch ein sehr amüsantes Statement, das man beiseite schieben kann, aber dass man auch durchaus ernst nehmen kann und das geradezu beschreibt, worin sich hier das Problem zusammenballt. Wir haben eine Situation, in der wir zwar wissen, was Kontexte sind, also wir können, wenn wir das ursprüngliche Clip vom Obama hören, sehen, können wir sagen, der spricht über John McCain. Wir sind aber in einer Situation, wo wir alle diese Kontexte auch dekontextualisieren können und rekontextualisieren können in andere polemische, produktive, andere Kontexte. Und die Legitimation, die sie an der Stelle braucht, nämlich zu antworten auf jemanden, der sagt, also in your right mind, schau das mal bitte an, es ist ziemlich klar, wovon der spricht, kann darauf geantwortet worden werden, naja, also wir können das alles aus dem, es hängt ja alles mit allem zusammen und wir können aus dem, dass alles mit allem zusammenhängt, everything is in context, in relationship to something else, damit haben wir einen Freipass, eine Freifahrt im politischen Bereich Effektivität, sozusagen die möglichst effektivsten, die möglichst schadenerzeugendsten Video zu produzieren. Letzte Sache für die, die in der Philosophie schon in etwa ahnen, wohin das geht und was meine Absicht ist. Es handelt sich hier um ein Detailbeispiel einer Frage Frage danach, was kann Rhetorik und was darf Rhetorik? Rhetorik ist an dieser Stelle die Schnitttechnik, die ich Ihnen kurz beschrieben habe. Und diese Form von Schnitttechnik wird eingesetzt in einem Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang der öffentlichen Meinungsbildung und der Wahlen, des Demokratieprozesses, wird diese Form von Technik, Rhetorik eingesetzt. Und die Frage ist, wie sich es jetzt dann hier leicht daraus ergibt, stimmt es an dieser Stelle, dass anything goes? Kann man, wenn man die klügsten derartigen Remixe produziert, auch beanspruchen, dass man an dieser Stelle das Richtige macht, dass das in Ordnung ist? Ist das also so was ganz was Simples, noch ohne alle philosophischen Vorbedingungen, ist das in Ordnung? Das ist der Punkt, auf den ich in der nächsten, sozusagen im nächsten Abschnitt dann, wenn es um den Gorgias hauptsächlich geht, zu sprechen kommen werde. Jetzt also probiere ich mal noch dieses Larry King Video.
Reform. We call for a serious debate. As we in our next outstanding panel in Washington, Congresswoman Marsha Blackburn, Republican of Tennessee, a supporter of Senator McCain. In Los Angeles with us, Stephanie Miller, host of The Stephanie Miller Show on the radio. In New York, Kellyanne Conway, Republican, president and CEO of The Polling Company, a supporter of John McCain. And in Washington, Kiki McLean, Democratic strategist, the former senior advisor to Hillary Clinton, a supporter of Barack Obama. All right, where are we going to go, Congresswoman, with this lipstick and pig thing?
Larry, I think that what has happened with this is that women are looking at a pattern of behavior. And when you take the remark in context of the campaign and everything is taken in context and relationship to something else, and you go back and he called the reporter sweetie during the primary, had to call the reporter and apologize for that. He passed over two good women for the VP spot, one Senator Clinton, the other Governor Sebelius. And then you get to this today. I think it is a pattern of conduct that the American women are responding to, and we are seeing the negative responses that they have brought forward today.
Stephanie, is that fair?
Larry, please. Anybody in their right mind can see that Barack Obama was not referring to Sarah Palin. He was referring to John McCain and his policies being the same as George Bush's. I think the best joke I've heard is, what's the difference between George Bush and Sarah Palin? Lipstick. That's the point he was trying to make. This is a ridiculous fake outrage.
All right, Kellyanne, Obama's trying to push back on it. Here's some of his comments today, and then I want you to comment.
I'm talking about John McCain's economic policies. I say this is more of the same. You can put lipstick on a pig, but it's still a pig. And suddenly they say, oh, you must be talking about the governor of Alaska. See, it would be funny. It would be funny, except, of course, the news media all decided that that was the lead story yesterday. They'd much rather have the story, this is McCain campaign, would much rather have the story about phony and foolish diversions than about the future.
Kellyanne, does he have a point?
Well, somewhat, but he really could have taken...
Das habe ich gefürchtet, dass das irgendwo abstürzt hier.
I have his comments today, and then I want you to comment.
I'm talking about John McCain's economic policies. I say this is more of the same. You can put lipstick on a pig, but it's still a pig.
You have a point.
Well, somewhat, but he really could have taken more.
Gut, das wird nichts, da werden wir nicht weiter damit beschäftigen. Sie möglicherweise ist es hier ein Problem. Ich check auch mit der Einstellung. Sie können sich aber jedenfalls runterladen und ansehen. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist das Folgende, was Sie sozusagen schon im Prinzip haben Sie es schon gesehen. Diese Auseinandersetzung ist so strukturiert vom Fernsehen her, dass Sie eine Vierer-Auffassung haben. Sie haben den Fernsehschirm und vier Frauen jeweils in einem Unterfenster und auf eine amüsante und auch natürlich irritierende Art und Weise entwickelt sich das im Laufe der Auseinandersetzung quasi zu einem Streichquartett, wenn man es freundlicherweise sagen will. Am Ende schaut es so aus, dass alle vier Frauen gleichzeitig reden. Jede in ihrem kleinen Kastel spricht und reagiert auf die andere Frau. Das hat einen musikalischen Wert durchaus, aber es ist natürlich kaum zu verstehen für jemanden, der eine Argumentation sozusagen verfolgen will, bis zu dem Punkt, wo Larry King im Fernsehen, geht das natürlich nur bis zu einem gewissen Bereich, sagt, Ladies, stop it, we are going to make a break. Also als Dirigent setzt er dann ein und sagt, okay, diese Sendezeit, dieses Sendesegment ist zu Ende, ihr habt alle vier jetzt hier gemeinsam geredet, so kommen wir nicht weiter, wir treffen uns wieder im nächsten Segment nach der entsprechenden Werbeeinschaltung. Das ist eine, scheint mir, sehr greifbare und nachvollziehbare Visualisierung dessen, was passiert, wenn man im öffentlichen Raum, ohne dass man entsprechende Verfahrensregeln vorgibt, kontroverse Stimmen aufeinander, also kontroverse Stimmen entstehen lässt. Also eine Form von Urzustand, alle reden durcheinander, jede mit ihrer verschiedenen Interessenslage. In den ORF-Gesprächen, die ihr Ingrid Thurnherr moderiert hat, haben wir an mehreren Stellen so ein ähnliches Ding gehabt. Simultanes Reden der politischen Bewerber. Und die Situation, die sich an dieser Stelle sehr deutlich als Schwierigkeit zeigt, ist also, wie gehe ich um mit dieser Form von enthierarchisierter, auf gleichem Niveau befindlicher Meinungsproduktion. Klarerweise gibt es darauf eine erste Antwort, die noch nicht allzu viel kostet und ziemlich im Allgemeinverständnis verankert ist, dass man nämlich sagt, es können nicht alle gleichzeitig reden, es soll einmal der eine reden, einmal der andere. Man definiert Regeln, die für alle gelten oder gelten sollen zumindest, sodass die sozusagen jeweils einen gewissen Zeitabschnitt haben, an dem sie sich vernehmbar machen können. Das ist das Prozedurale, die Geschäftsordnung in einem Sinn, die man hier verwenden muss. Und das Zweite ist aber, und das ist die politische Brisanz dahinter. Das Zweite ist, gibt es noch andere Strukturen, gibt es noch Faktoren, die an der Stelle zu berücksichtigen sind, als Organisation der vielen Stimmen, die hier alle kommen dürfen. Also wenn Sie sich das unter dem Aspekt vorstellen, alles hängt mit allem zusammen. Der Aspekt, alles hängt mit allem zusammen und man kann mit jedem Beitrag machen, was immer man möchte. Wenn das der Fall ist, dann kommt man, wenn das sozusagen ernsthaft vertreten wird, dann kommt man in eine Situation, wo man sagt, okay, jeder kriegt seinen entsprechenden Slot, darf er etwas sagen oder sie etwas sagen, aber was sie sagt, ist ihr nicht vorgeschrieben, kann dieses und jenes sein, und wenn wir dann am Ende der Veranstaltung sind, dann haben wir 4 Meinungen, 40 Meinungen, 400 Meinungen gehört, die aber alle jeweils für sich stehen und alle gleichberechtigt nebeneinander sind. Das ist an bestimmten, das ist, und das kann man sozusagen jetzt hier anschließend als erste Reaktion sehr dramatisch sagen, wenn ich einen Wasserrohrbruch zu Hause habe, dann wird es keine günstige Gelegenheit sein, auf die Straße zu gehen und 5 Leute zu fragen, kommt ihr bitte bei mir rein und schaut euch an, was das ist. Ihr könnt mir sagen, was ihr davon glaubt, was soll ich damit machen, sondern ich werde den Installateur anrufen und werde sagen, was soll ich tun, könnten Sie nicht kommen. Ich werde, wenn ich diesen Typus von Frage habe, und das ist ein Typus von Frage, der offensichtlich mit Expertentum zu tun hat, wenn ich diesen Typus von Frage habe, dann werde ich eine Struktur in meiner Beratungsbedürftigkeit haben. Ich werde gewichten. Ich werde das, was der eine sagt, wichtiger nehmen als das, was jemand anderer sagt. Das wird nicht gleich berechtigt sein. Das ist eine Situation, ich sage es jetzt gleich mal in Klammer, aber es ist wirklich nur in Klammer, weil ich einer sozusagen zumindest eine Marke setzen möchte, dass eine Diskussion an der Stelle notwendig ist, aber vielleicht ein bisschen später. Es gibt natürlich Überlegungen und es gibt Situationen, und ich habe ja gerade am Anfang davon geredet, wo diese krasse Unterscheidung zwischen Expertenstatus und alles andere, wo die nicht sinnvoll ist und wo, um sie meinem Beispiel zu sagen, ich unter den 5 Leuten, die ich danach frage, was ich machen soll, tatsächlich auch eine hilfreiche und vielleicht sogar bessere erste Reaktion bekomme, als das, was mir der Installateur macht. Aber ich bitte Sie, das ein bisschen mal einzuklammern und sich zunächst einmal zu konzentrieren auf eine Struktur, die eine ganz deutliche Struktur ist, mit der Sokrates operiert, die Sokrates wesentlich ist und die mir an dieser Stelle eben auch durchaus für heute, für heutzutage noch immer, sagen wir mal, wirksam und bedeutend ist, dass es Kontexte gibt, und das sind griechisch ausgesprochen jetzt die Technés. Techné ist Fertigkeit, ganz allgemein. Kunst wird es oft übersetzt. Die jeweilige Fachexpertise in einem bestimmten Bereich. Es gibt, unser Leben ist durchzogen davon, und das griechische Leben war eben auch schon durchzogen davon. Ab einem gewissen Entwicklungsstand von Zivilisationen gibt es die Arbeitsteilung, Stichwort, und in dieser Arbeitsteilung gibt es Fertigkeiten, Kunstfertigkeiten ist an der Stelle vielleicht ein gutes Wort. Und diese Kunstfertigkeiten, nach denen ist Bedarf. Eine Gesellschaft, die städtisch organisiert ist, in der also nicht mehr die große Großfamilie am Land oder so, die eine Wirtschaftsform hat, wo mehr oder weniger alles in einem Verbund, in einem Produktions- und Konsumptionsverbund ist. Sie produzieren das, was sie brauchen auch. In dem Moment, in dem das rausgeht, in eine städtische Wirtschaft, in eine Marktwirtschaft in einem gewissen Sinn, hat man als eine Bedingung und Beschreibung der Marktwirtschaft die Situation, dass es Leute gibt, die etwas produzieren, was sie so gut produzieren und so kostengünstig produzieren, dass Leute ihnen etwas geben, zuerst Naturalien, dann Geld geben dafür, dass sie das haben wollen. Und die Fertigkeit, sondern die Expertise im Produzieren dessen, was man gut herstellen kann oder der Services, die man anbieten kann, ist eine Grundbedingung für die Funktionsfähigkeit solcher städtischen Zusammenhänge. Und warum komme ich jetzt da drauf? Weil ich Ihnen gesagt habe, es gibt Situationen, in denen diese Expertenmeinung, Expertinnenmeinungen ganz selbstverständlich das Erste ist, was wir wollen und wo wir aussortieren zwischen dem, was die einen sagen, was die anderen sagen. Wenn Sie vor der Frage stehen, wie schreibe ich eine Seminararbeit, dann hören Sie sich vielleicht auch an, welche verschiedenen Tipps Sie bekommen, und dann werden Sie auch nicht anders können, als eine Einschätzung dessen zu machen, wie vertrauenswürdig, wie expertenhaft, wie eingedacht und eingeführt ist die Person, die Ihnen diesen Ratschlag gibt. Das ist eine Sache, die wir sehr gut kennen, und jetzt kommt die Pointe aller dieser langen Vorbereitungen. Während das um es sokratisch zu sagen, bei den Schustern und bei den Schiffebauern und bei den Baumeistern und bei den Gerbern im athenischen Bereich überall der Fall ist, gibt es eine Situation, in der diese Regeln sozusagen suspendiert sind, in der sie abstrahiert sind, in der man nicht so vorgeht, und das ist die Situation der Volksversammlung. In der Volksversammlung in Athen wird nicht danach gefragt, ob man jetzt ein guter Schuster oder eine gute Schreinerin ist, sondern jeder darf reden. Jeder darf reden, und nicht nur darf jeder, das ist an dieser Stelle wörtlich, ja, Frauen waren da nicht mit eingeschlossen, jeder darf reden und jeder darf entscheiden. Das hat eine Form der radikalen Demokratie gegeben, die das ist jetzt mein Verbindungsbereich, ungefähr so ähnlich ist wie die Vielfältigkeit von Stimmen, die ich Ihnen vordemonstriert habe im YouTube-Beispiel. Es gibt einen, ich werde es Ihnen jetzt sozusagen einerseits an ein, zwei Beschreibungen deutlich machen und Ihnen dann Links geben, wo Sie sich dieser Sache genauer widmen können. Ein sehr schönes Beispiel, ein Zitat, von dem aus man diese Sache definieren kann. Und da rede ich jetzt mal nicht vom Griechischen, sondern da rede ich schon vom US-amerikanischen, von der US-amerikanischen Reaktion auf dieses Griechische. Drehen wir es um. Bleibe ich doch in der Ordnung, die ich hier gehabt habe. Also hier habe ich Ihnen ein Zitat aus einer Vorlesung vom Herrn David Johnson gebracht, das mir sehr hilfreich zu sein scheint in diesem Zusammenhang. Athens was a state run almost entirely by amateurs. Das ist jetzt genau der Gegensatz zu den Expertinnen. There were no professional politicians, no professional lawyers or judges, nor professional civil service. The people could do what they pleased and, during much of Athenian history, whatever they wanted to do it, whenever they wanted to do it. The Athenian people could vote one day to raise taxes by 50%, one day to cut them by that much. They could outlaw something one day, approve it the next, give citizens of Athens a right one day, take it away the next. Das ist wie soll man das jetzt sagen, ohne es vorweg schon zu markieren, das ist eine Radikalfreiheit, die sich nicht bezieht auf die jeweiligen Expertenbereiche, weil Sie können sich's lebhaft vorstellen. Tut mir leid, wenn ich Ihnen das jetzt noch, wenn es eh schon dreimal ausgewalzt ist, aber man muss sich das vor Augen stellen. Sie werden einfach keinen Baumeister für etwas zahlen, der Ihnen nicht ein stabiles Haus hinstellen kann. Ein Haus zum Beispiel, das an einem Tag steht und am nächsten zusammenbricht. Das werden Sie einfach nicht zahlen. Sie werden nur die Baumeister nehmen, die an dieser Stelle konstant und verlässlich sind, qualitätsgeprüft oder sowas, wie man sagen will. Und das, was hier der Fall ist, das, was hier aufgerissen wird an Problem ist, im Zusammenhang mit der Organisation der gesamten politischen Verhältnisse in Athen, hat sich eine Situation ergeben, in der die Politiker als Experten keine Rolle spielen. Es gibt keine Politikexperten. Das ist eine Lage. Dazu haben dann, ich habe ein, zwei Links Ihnen auch gegeben, dass das sagen wir mal, für Leute, die sick and tired sind von Politik und von den Politikern und dem, was die Politiker machen, eine ausgesprochen attraktive Situation ist. Und ich sage nicht, dass man da nicht genauer sozusagen zuschauen müsste, was dahinter steht. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, aber Sie haben im politischen Bereich diesen allgemeinen Amateurstatus. Wir haben, kurz Ihnen das zur Erinnerung zu sagen, wo es in den USA noch ganz massiv ist und bei uns in einem Echo natürlich nur davon, ist im Zusammenhang mit Schwurgericht, Laiengerichtsbarkeit, wo man sagt, es gibt nicht die Experten der Gerechtigkeit, die nämlich diejenigen, die das Strafgesetzbuch studiert haben, die wissen, was gerecht ist, und darum wenden wir uns an die, wenn es darum geht, Schuld und Unschuld festzustellen. Es gibt in den USA noch viel stärker und bei uns aber auch dieses Moment von, was Gerechtigkeit ist, hängt an der Reaktion von Laien, Laienrichter, sagt man diesbezüglich auch. Also diese Situation, die er so beschreibt, this all must have been terribly inefficient. Also sehr, sehr unausgegoren. Stellen sich vor, ein heißes Eisen wie die Abtreibung zum Beispiel oder wie Genmanipulation und stellen sich vor, sie unterlegen ein solches Thema einer solchen radikalen Demokratie, dann haben sie die Möglichkeit, wie sagt man das, sie sind immer mit einem Fuß im Gefängnis. Ne? Sie sind jeweils mit einem Fuß im Gefängnis, was sie tun, das eine oder das andere. Wenn sie nicht wissen, ob nicht übermorgen in der Volksversammlung das Gegengesetz beschlossen wird, im Sinne einer parlamentarischen Spontanaktion zum Beispiel, also mit den Studiengebühren könnte man sich ja auch gut vorstellen, stellen sich eine Situation vor, wo die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit der Studiengebühren immer daran hängt, ob eine Abgeordnete gerade in Kärnten auf Urlaub ist oder nicht in Kärnten auf Urlaub ist. Je nachdem wird beschlossen, ob sie Studiengebühren zahlen oder auch nicht. Das ist terribly inefficient, it seems, in diesem Zusammenhang. Aber nichtsdestotrotz hat es in einer Weise funktioniert und ist ein wichtiger Punkt. Jedoch noch weiter, there was no constitution to keep them in check and no lifetime judges to tell them what to do. A right you had one day could be taken away tomorrow. All this resulted in certain problems of stability and as we will see, the Essenians themselves took certain steps to limit the instability of their government without compromising its direct connection with the people. Aber er sagt dann, das ist durchaus etwas, was wir heutzutage auch für uns selber im Zusammenhang, um eine Sache eben zu sagen, mit der Politikverdrossenheit sagen müssen. Und wenn ich Ihnen jetzt sozusagen noch den Rückverweis gebe, auf diese Videos, also dann sehen Sie die Schwierigkeit, um die es in Wirklichkeit geht. Diese Videos, diese Art von Videos und die explorativen Funktionen dieser Videos sind für viele Leute, die sie ansehen, genau ein Grund dafür, dass man sagt, also mit dieser Form von Politik will ich nichts zu tun haben. Das ist doch nicht sachlich. Das ist doch etwas, was geregelt gehört. Bestimmte Gemeinheiten sollten verboten sein. Das ist eine Form von Reaktion, die ich zumindest in mir merke. An dieser Stelle zu sagen, die Politiker, die sich auf so etwas einlassen, sind eigentlich weit weg von dem, was das Volk will. Das interessiert uns nicht. Das ist nur mehr ein internes Hickhack. Ich will darauf aufmerksam machen, dass diese Politikverdrossenheit, das ist zum Beispiel etwas, was Platon genau zu seinem der Staat geführt hat. Das ist eine Linie, die sehr naheliegend in dem Zusammenhang ist, der aber entgegensteht und der gegenüber man ernst nehmen muss, die Überlegung, welche Fachstrukturen meinst du denn, wenn du sagst, das sollte verboten sein? Wer soll denn das verbieten? Aufgrund von welchen Autoritäten soll das verboten werden? Sollen die Politiker damit beauftragt werden, zu verbieten, dass sie selber beschimpft werden? Und wenn nicht die Politiker, dann wie schaut das ganze System aus? Also das will ich darauf will ich hinweisen. Und jetzt komme ich zum zweiten Zitat, das diese Sache für gegenwärtige Zwecke, finde ich, sehr schön zusammenfasst und das ich auch deswegen nehme, weil es schon so ein Moment hat von Andeutung, von Kooperationszusammenhängen und von dem, was Open Source für eine Chance haben kann. Und das ist ein von William Buckley, der ein ausgesprochen konservativer US-amerikanischer Journalist und Meinungsmacher ist, der das folgende sehr provokante Wort geprägt hat. I'm obliged to confess, I should sooner live in a society governed by the first 2,000 names in the Boston Telephone Directory than in a society governed by the 2,000 faculty member, by the 2,000 faculty members of Harvard University. Da haben Sie den Punkt, den ich im Zusammenhang mit Expertinnenkulturen machen wollte, in eine sehr griffige Formulierung gebracht. Das, was hier zunächst einmal verletzt wird, ist die Institution, dass die Fachleute es besser wissen, dass wir regiert werden wollen und dass wir eine Gesellschaftsordnung haben sollten, die reguliert ist von den Leuten, die sich in ihren jeweiligen Gebieten auskennen. Also die 2000 Fakultätsmitglieder der Harvard University, sagen wir mal Universitätsprofessoren, die Universitätsprofessoren stehen hier genau für diejenigen, die sich am besten auskennen in ihrem Bereich, und die ersten 2000 aus dem Telefonbuch stehen genau dafür, dass wir einen Zufallsmix haben. Und hier ist sozusagen der greifbar der das Thema, die Intervention. Überlegt euch mal, wollt ihr von 2000 zufällig zusammengewürfelten Leuten regiert werden, oder wollt ihr von einer Gruppe von Fachleuten regiert werden? Und der Akzent ist jetzt auf regiert werden. Es handelt sich um die Frage, wie gesagt, wie soll unser Gemeinwesen organisiert sein, und nicht um die Frage, wer baut die besseren Häuser. Der Anspruch ist der, zu sagen, um unser Gemeinwesen zu regieren, ist es sinnvoller, diese Form von keinen Qualitätsfilter zu haben, eine qualitätsmäßig ungefilterte Beiträge zu haben im Zusammenhang mit Gemeinwesen. Sie können das, wenn Sie wollen, sehr schnell auf hochschulpolitische Debatten jetzt innerhalb von Harvard University oder Vienna University nehmen, wo sie ein ähnliches Problem haben. Nicht? Wir sind gerade jetzt in dem Hochschulgesetz in einer Situation der 300 Fachleute. Ja? Also ich will mir nur den kleinen Nebenkommentar erlauben, dass der Akademische Senat der Universität Wien, der abgesehen vom Rektorat das zweite große Leitungsorgan ist, zusammengesetzt ist auf eine Art und Weise nach Gesetz, wo Delegierte aus den 350 ungefähr Hochschulprofessoren, ordentlichen Professoren, auf jeden Fall die absolute Mehrheit haben müssen, was an dieser Stelle 11 Personen sind, und die Vertreter und Vertreterinnen der 4.000 anderen Hochschullehrer und Lehrerinnen haben 2 Delegierte gegenüber den 11 Delegierten der 300 Professoren. Das heißt, wir haben an der Stelle im Hochschulgesetz ein komplett drastisches und dramatisches Autoritätsstrukturgefälle, wo die Leute, die da ganz oben sind, eine Bestimmungsmacht haben, die in einem geradezu lächerlichen Missverhältnis zu dem steht, wie die Leute und Qualifikationen aussehen, die an der Universität arbeiten. Und was an der Stelle quasi abgelöst worden ist, was die alternative Situation war ein Ansatz, der mehr dem radikal-demokratischen athenischen Zugang sozusagen angepasst war, dass nämlich alle Angehörigen der Universität, und die Universität besteht aus Studierenden und Lehrenden verschiedener Art und auch noch dem Support, dass alle, die unter unterschiedlichen Qualifikationsbedingungen an der Uni arbeiten, zusammen zum Beispiel den Rektor wählen, statt, wie das jetzt macht, nur der Senat und der Universitätsrat mit ihren entsprechenden Hierarchieschwerpunkten. Das war jetzt sozusagen nur ein Verweis auf direkte Situationen hier im Moment. Ich bringe Ihnen da noch Skizzen, die ganz illustrativ sind für die demokratischen Zusammenhänge, von denen wir da reden. Es gibt also Ende des 6. Jahrhunderts gibt es eine athenische Verfassung des Solon, die schon sehr stark demokratisch ausgebaut war. Es gibt diese Volksversammlung, wo alle reden konnten. Die Volksversammlung ist durch die Bürger von Athen bestimmt, damit sie eine Vorstellung davon haben, wie viel das ungefähr sind. Also der Ort, wo die Volksversammlung sich getroffen hat, am Pynx heißt das, hatte ungefähr Platz für 6.000 Personen. Also man kann damit rechnen, dass in etwa so viele Personen dort anwesend waren, und die konnten einen Rat der 400 wählen. Sie haben in der Kleisthenes-Verfassung dann einen Rat der 500 gefasst. Und da komme ich jetzt dann noch, konstituiert, komme ich noch gleich dazu. In der älteren athenischen Verfassung, ich sollte vielleicht hier sagen, die athenische Klassengesellschaft ist an dieser Stelle durchaus vorhanden gewesen. Die vier Klassen waren zunächst mal die Theten, das waren besitzlose Lohnarbeiter, könnte man sagen. Dann gibt es die Zeugiten. Die Zeugiten sind diejenigen, die sich leisten konnten, eine Waffe, und die als Fußsoldaten in der Lage waren, das Heer zu rekrutieren. Und die beiden oberen Klassen sind dann charakterisiert durch Vermögen, das in Athen auch dazu benutzt werden musste, dass sie etwas beitragen aus ihrem Vermögen für die Rekrutierung des Heeres. Das können Sie, wenn Sie sich das ansehen, eine sehr, sehr gute Darstellung der Umstände der athenischen Demokratie finden Sie hier auf diesem Link. Athenische Demokratie, eine kurze Übersicht. Sie können, hier unten geht das weiter, das sind, hier haben Sie zehn Seiten. Es beginnt mit der Beschreibung dessen, was das Volk gewesen ist. Das Volk, das auf der einen Seite, das Volk, das organisiert war in bestimmte quasi Wahlbezirke, und in diesen Wahlbezirken sind die Listen erstellt worden, die Berechtigung für den Zugang zur Volksversammlung, der sogenannten Ekklesia, enthalten haben. Das können Sie sich hier ansehen. Ich habe es hier, wie gesagt, schauen wir uns das nochmal an. An dieser Stelle ist mir das, also im Vergleich zu der solonischen und der kleisthenäischen Verfassung werden Sie sehen, dass beim Solon noch der Areopag, ein Adelsgremium, das sich nur rekrutiert aus den entsprechenden Besitz- und geschichtsstarken Gruppen. Dieser Areopag wird hier an die Seite gedrängt und ist nur mehr zuständig für Blutgerichtsbarkeit. Alle anderen entsprechenden, das oberste Gericht eigentlich, nicht Blutgerichtsbarkeit, das weiß ich jetzt gar nicht, weil der Sokrates ist vom Volksgericht verurteilt worden, also kann mit der Blutgerichtsbarkeit nicht ganz stimmen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Kompetenzen des Areopags waren, aber der Punkt, den ich hier besonders hervorheben möchte und der jetzt etwas mit den 2000 ersten Einträgen im Telefonbuch von Boston zu tun hat, das müssen Sie wissen für die Situation, um die es da geht. Der Rat der 500, der die Geschäfte geführt hat in Athen, ist aus der Volksversammlung durch Los bestimmt worden. Also es ist gerade nicht etwas, was wir repräsentative Demokratie nennen. Repräsentative Demokratie als eine Unternehmung, in der eine Schicht von Berufspolitikern notgedrungen sich ergibt, die die Vermittlungsfunktion zwischen dem Volk und der Ausübung der Machtagenten zu übernehmen haben und die dann die entsprechenden Schläge, Schelte und Remunerationen bekommen, sondern diese Demokratie war ein Konstrukt, in dem aufgrund des Loses das gerade ausgeschlossen war. Also es ist wirklich, stellen Sie sich wirklich vor, die Stadt Wien wird verwaltet durch Leute, die durch ein Zufallsprinzip aus dem Telefonbuch gelost werden. Nicht nur gilt das für den Rat der 500, sondern die haben dann einen Ausschuss nochmal produziert und dieser Ausschuss ist ebenfalls, das sieht man in dem anderen Bild besser, dieser Ausschuss, die sogenannte Boulé, das der Rat, dessen Aufgabe darin bestanden hat, der Versammlung, der Volksversammlung Gesetze vorzuschlagen. Also das musste natürlich alles funktionieren, ja, in einem gewissen Sinn. Eine Geschäftsordnung musste vorhanden sein. Die Geschäftsordnung war die, dass gesagt worden ist, die Volksversammlung kann nur beraten über Beratungsmaterien, die vom Rat ihr vorgelegt werden. Dieser Rat war aber kein Gremium von Experten, sondern der war selber mit Los aus der Volksversammlung heraus zusammengesetzt und der Vorsitzende dieses Rates, der war immer für einen Tag. Also jeder Tag, dieser Rat hat jeden Tag den Vorsitzenden gewechselt. Da kann man sich nun also ganz gut vorstellen, worauf das hinausgelaufen ist. Ich mache mal da eine kleine Pause und frage Sie, ob Sie etwas dazu anmerken wollen. Sie wissen, ich gebe Ihnen da das Mikro, damit Sie auch noch auf der Aufnahme drauf sind.
Doch, das ist ein bisschen ungewohnter bei dem Mikro sprechen. Aber naja, nein, ich würde gern wieder zurückkommen auf die Musikszene, mit der Sie eigentlich angefangen haben. Ich möchte genauer eingehen, es gibt dafür verschiedene Parallelen zu dem, was Sie gesagt haben, bei einer davon sagt sie beim DJing, beim Auflegen. Das DJing ist was, für das gibt es zwar Akademien, aber 99% der Leute, die zum Auflegen anfangen, fangen autodidaktisch an. Also die machen das zu Hause als Hobby und kommen halt dann irgendwann einmal durch irgendwelche Proportswirtschaften halt zu irgendwelchen Festeln, wo sie halt dann auflegen. Kristallisiert sich dann irgendwann einmal heraus, wer Qualität hat quasi und wer bestehen bleibt, wer immer wieder eingelohnt wird. Das ist dann ein quasi Experte, also einer, der durch seine eigene Qualität dazu gemacht wird. Und diesejenigen Leute dienen dann als Beispiele dafür, für andere, die auch auflegen, also die vorher im Publikum sind, die diesen Leuten zuhören und die dann eben, was die spielen, als das, was zu spielen ist, ansehen und selbst dann quasi da genau dasselbe machen wollen und halt auf eigene Art und Weise das dem nacheifern. Und jetzt kommt es zum Effekt, der momentan sehr gut anschaubar ist. Es kommt zu dem Effekt, dass dadurch, dass sehr, sehr viele Leute das machen, sehr viele Leute die Möglichkeit haben, die technische Möglichkeit oder auch die Muße oder was weiß ich, das Geld, keine Ahnung, halt die Möglichkeit haben, auch aufzulegen, vielleicht, weil die Musik einfach so einfach gestrickt worden ist, dass so einfach worden ist, das Ganze auch aufzulegen. Also auflegen meine ich jetzt wirklich, dass man eine Nummer in die andere, einen Track, ein Lied in das andere übergehen lässt, so ähnlich wie wenn man ein Video schneidet im Endeffekt. Das kann man gut schneiden, das kann man schlecht schneiden, das kann man so schneiden, dass es keinen Sinn ergibt, oder man kann es so schneiden, dass es sehr diffizile Inhalte, die Inhalte so verändert, dass andere Inhalte daraus entstehen zum Beispiel. Manche kennen das sehr gut, manche DJs. Und wenn sehr viele Leute das machen, wenn sehr viele Leute die Möglichkeit haben, das zu machen, sinkt, und das kann man beobachten, die Qualität der Leute, die als DJ wirklich dann auf den Fesseln stehen, weil es sehr viele Leute machen, weil sehr viel Angebot kommt. Die Leute, die auf der DJ-Kanzel stehen, zum Beispiel nehmen, sehen dann nur diese verringerte Qualität, und es kommt zu einer quasi zu einem Teufelskreis, also zu einer Bewegung, die sich nicht aufhalten lässt. Die Qualität sinkt automatisch dadurch, dass die Leute, die schon schlechteren, die minder qualitativen als Beispiel nehmen, eben das als Standard, als Maßstab annehmen, um auch auflegen zu wollen quasi. Je länger das passiert, desto mehr kann man beobachten, wie es immer weniger Leute gibt, die das Ganze wirklich gut können, weil es fast keine Maßstäbe gibt, quasi dort anzusetzen, dass man sagt, okay, der legt jetzt gut auf oder nicht, außer eben den, dass auf die Party, wo der spielt, viele Leute kommen. Das ist der einzige Maßstab, den es gibt quasi, und der bestimmt sich aber wieder auch nur durch diese sinkende Qualität. Jetzt ist es in diesem, weil ich das noch kurz anmerken darf, in diesem Bereich dazu übergegangen, und das ist ja quasi exemplarisch auch für den Übergang vom autodidaktischen in eine Wissenschaft. Jetzt geht man dazu über, dass man die Leute, die einen sehr guten Track produziert haben, als gute DJs verkauft. Obwohl er das Produzieren eines guten Tracks, was ich jetzt vergleiche mit dem Schreiben zum Beispiel eines guten Buches, nichts damit zu tun hat, ob derjenige gut auflegen kann oder nicht. Aber es wird als Qualitätskriterium hergenommen, obwohl es eigentlich was vollkommen anderes ist. Das heißt, die Leute, die jetzt einen Track haben, der viel gekauft wird von DJs, der in den Charts irgendwie oben ist, in den DJ-Charts, gelten als gute DJs, obwohl es eigentlich mit DJ nichts zu tun hat, dass man einen guten Track produzieren kann. Das heißt, man versucht ganz einfach Qualitätskriterien zu finden in dieser Übergangszeit quasi, die nur bedingt funktionieren. Es bleibt weiterhin die Frage, wo soll man ansetzen, außer bei dem, dass die Leute, die auflegen, halt Unterstützung erhalten durch die Gäste, die sie auf die Partys ziehen, quasi. Wobei aber, wie gesagt, die Qualität stetig sinkt. Also das ist eine sehr interessante Dynamik.
Also ich kenne mich in der DJ-Szene nicht aus finde das ganz plausibel, kann darüber nicht sehr viel sagen, was Sie sagen. Ich vielleicht an einer Stelle einsetzen, wo es sozusagen ein bisschen allgemeiner klar ist. In der Musik, sagen wir mal, ohne DJ jetzt allgemein Musikindustrie. Allgemein in der Musikindustrie erinnere Sie sich wahrscheinlich auch noch, aber ich erinnere mich ganz sicher an Zeiten, in denen die Plattenfirmen mit ihren Definitionen davon, welche verschiedenen Strömungen es gibt und was die Kriterien der verschiedenen Strömungen sind, Country, Rhythm and Blues, Jazz, Free Jazz, es gab eine Zeit, da gab es, sagen wir mal, nur noch 20 davon, ja. Mittlerweile will ich nicht wissen, wie viele das sind, aber es gab sozusagen diese Kategorien sind eingeschrieben gewesen in die Jukeboxes, sind eingeschrieben in die ganze Kommerzstruktur, in die Radiosenderstruktur haben sich ergeben aus einer Zeit der Plattenindustrie, wo also die Produktion von musikalischen Angeboten eng gebunden war an die Verfügung über Geld und über Firmen und über Produktionsmittel. Diejenigen, die die großen Angebote produziert haben, konnten auch sagen, die gehört in diese Kategorien. Das ist eine Situation, die strukturell in etwa dem vergleichbar ist, was ich mit der Expertinnenkultur sage, wo jemand sagt, für diejenigen, die in die Musikwelt eintreten, ergibt sich die Situation, dass sie konfrontiert sind mit 20 Kategorien. Du kannst die eine Präferenz haben, die andere Präferenz, die dritte Präferenz. 30 oder 20 Präferenzen gibt es und was diese Präferenzen sind, das sagen euch die Plattenfirmen, die an der Stelle ganz notgedrungen als die Experten auftreten. Das ist ein Szenario, das massiv zusammengebrochen ist. Und das ist zusammengebrochen aufgrund von de facto Open Source, weil die Autorität der Leute, die hier die Produktionsmittel haben und damit die Kategorien bestimmen und damit den Markt bestimmen, unterwandert ist von der Verfügung, von der Verfügbarkeit dieses ganzen Materials und genau vom Remix. Und so habe ich Ihren Hinweis auf die DJ-Sache auch gesehen. Also das will ich mal auf der einen Seite festigen. Der zweite Punkt, den ich beleuchten möchte, und da weiß ich nichts im Zusammenhang mit DJ, aber das Thema ist mir ganz wichtig und passt genau zu dem, was ich sagen wollte. Was dann passiert, wenn das an dieser Stelle freigeschaltet ist? Ob das jetzt immer kreativere Zusammenhänge werden, wo die Leute befreit von den 20 Kategorien plötzlich auf 200 Kategorien kommen und in den 200 Kategorien geht es viel, viel besser, oder ob das eine Verwässerungsstrategie ist, also um es an einer anderen Stelle zu sagen, wo es mir so deutlich ist, im Zusammenhang mit Gender, es sind diese fürchterlich langweiligen Unterscheidungen von männlich, weiblich, sächlich, transkulturell vielleicht noch, das sind gerade 3 oder 4 Kategorien, in einem Matt habe ich doch leicht 30 Gender-Kategorien. Ich kann mir Gender-Kategorien einfallen lassen, so viel ich will. Ich kann eine selber hineinschreiben. Ich brauche mich nicht nach diesen Kategorien zu richten. Und das kann durchaus als eine Befreiung erfahren werden, aber es kann auch, gibt auch eine deutliche Tendenz dafür, dass man sagt, es ist eine Aushöhlung. Es ist etwas, wo man, also wenn ich zwischen 25 Geschlechtskategorien wählen kann, sind bestimmte Fragestellungen, die sich genau nur im Rahmen unserer bekannten Genderordnung stellen, einfach gar nicht mehr zu stellen. Und das ist eine traurige Geschichte. An dieser Stelle ist die Freiheit nicht in dem Sinn eine wünschenswerte Freiheit. Der Punkt, den ich machen wollte im Zusammenhang zum Beispiel mit der Wiki-Kooperation am Anfang, ist der, dass ich gerne in die Richtung arbeiten und denken würde, dass sich das Sinken des Niveaus nicht ergibt, sondern dass es Szenarios gibt, wo diese Form von Freischaltung tatsächlich eine Verbesserung des Niveaus ist. Also in Ihrem Fall, wo sich die DJ-Qualität tatsächlich verbessert. Nun ist es so, das ist genau einer der Gründe, warum ich nicht einfach von freier Software rede, weil ich Angst habe vor der Implikation, dass man sagt, okay, gebt die Software frei, dann wird die besser. Dann wird sie auf jeden Fall besser, weil sie frei, wenn sie frei ist. Das ist, wie wir wissen, ja nicht der Fall, weil die Malware, also die entsprechenden Trojaner und so, die man einfängt, dadurch, dass man freie Software auf den Computer lädt, die muss man geradezu berücksichtigen, Und das ist der Punkt, wo man sagt, wir sind in einer gewissen Weise auch gefährdeter. In bestimmten Bereichen sind wir gefährdeter durch diese Freiheit. Es kommt aber irgendwo, es liegt sozusagen an uns, die Sache so darzustellen, dass wir sozusagen auch identifizieren, wo die Bereiche sind, wo das nicht der Fall ist, wo man das rumdrehen kann und auch an der Stelle quasi spezifischer die Funktionalität dieser freien Strategien unter die Lupe nimmt und in die Philosophie mit reinnimmt. Ich glaube, das war's für heute. Danke.